Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich darf euch heute mit hineinnehmen zu einem Gottesdienst, zum Lobpreis und zur Ehre Gottes. Auf der einen Seite wollen wir Lieder singen zu seiner Ehre, und wir hatten es ja letztes Jahr auch in den Sommerferien schon einmal, dass wir die Psalmen uns damals angeschaut hatten und hatten dann drei Arten von Psalmen uns angeschaut. Einmal Schöpfungspsalm und haben dann dazu Lieder gesungen, dann einen Geschichtspsalm über die Geschichte Israels, dazu Lieder und am Ende einen messianischen Psalm und dazu Lieder. Und ähnlich habe ich es heute auch wieder aufgebaut, dass wir drei Blöcke haben mit drei Themen letzten Endes. Und zwar diesmal nicht zu dem Buch der Psalmen, sondern da ich gerade zusammen mit Alex das Lukas-Evangelium studiere, habe ich mich dazu entschlossen, das Lukas-Evangelium zu nehmen und dort zu schauen, welche Dinge fallen denn da besonders auf und wofür. Also es gibt wirklich so viel eigentlich, wofür Gott die Ehre gegeben werden kann. Aber ich kann ja natürlich hier nicht den ganzen Tag predigen, sondern musste mich da auf drei Punkte letzten Endes beschränken. Und zwar fand ich es zunächst mal verblüffend und bemerkenswert, wie viele Leute erkennen durften damals, dass Jesus Christus der Herr ist, wohingegen viele, die zig Wunder gesehen haben, die zig Sachen mit Jesus erlebt haben, nicht verstanden haben, dass er der Messias ist. Und dafür habe ich ein paar, gerade zu Anfang des Lukas-Evangeliums steht immer wieder da, der und der hat es erkannt und dem sollte Jesus, dass es nicht gesagt wird, sondern dass die Leute es selber erkennen. Und es geht eigentlich schon los mit, man kennt es aus der Weihnachtsgeschichte, mit den Hirten auf dem Feld. Jesus ist quasi gerade mal geboren, hat noch nichts irgendwie gemacht, irgendwelche Taten gehabt, aber die Hirten wissen schon, es wird angekündigt, Jesus der Retter ist geboren, und die bekommen das Zeichen, dass er in Windeln liegt, und wenn sie hingehen zum Stall, ihn da finden werden, und für die ist es genug und die glauben und verherrlichen Gott. Und kurze Zeit später sind sie, Jesus ist immer noch als Kind, die Beschneidung ist gerade vorbei, also Baby, nicht Kind. Und es gibt in Jerusalem den Simeon, einen älteren Mann, steht Lukas 2, Vers 25. Das lese ich vielleicht jetzt einfach mal vor. Und siehe, es war in Jerusalem ein Mensch mit Namen Simeon, und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war auf ihm. Und es war ihm von dem Heiligen Geist eine göttliche Zusage gegeben worden, dass er den Tod nicht sehen solle, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Und er kam durch den Geist in den Tempel, und als die Eltern das Kindlein Jesus hereinbrachten, um mit ihm nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun, da nahm auch er es auf seine Arme und lobte Gott und sprach: Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinen Worten in Frieden, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du bereitet hast im Angesicht aller Nationen, ein Licht zur Erleuchtung der Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. Also auch er erkennt schon Jesus Christus der Retter, obwohl Jesus noch ein Baby ist. Und auch kurz unten drunter steht dann die Prophetin Hanna, auch im gleichen Zug. Er darf Jesus auch schon erkennen, obwohl er irgendwie noch gar nichts getan hat, einfach nur durch Offenbarung, weil Gott es ihnen offenbart hat. Weiter geht es dann mit Johannes dem Täufer, wo auch Jesus dann sagt, wo Johannes auch sagt, er ist nicht würdig, ihn zu taufen. Aber Jesus sagt, lass es so sein. Und auch Johannes weiß, Jesus ist der Messias, wobei das auch interessant ist, dass er sich später nochmal zur Sicherheit erkundigt. Anscheinend hat ihn dann auch irgendwas wieder verunsichert. Während der Taufe kommt nochmal eine Stimme aus dem Himmel, die bezeugt, die ist mein Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Also auch hier sehen wir wieder das klare Bekenntnis. Eine andere Gruppe gibt es auch, die alle genau wissen, dass Jesus Christus der kommende Messias ist. Und zwar sind es die Dämonen. Sieht man schon in Kapitel 4 zu Kapernaum. Und die sprechen auch Jesus an, was haben wir mit dir zu tun, Nazarener? Du bist ja der Heilige Gottes. Und Jesus sagt aber dann immer zu ihnen, sie sollen schweigen und sollen, weil sie wussten, dass er der Messias ist, und es nicht den anderen erzählen. Und es steht dann auch da, dass er weitere Dämonen austreibt, und die wissen immer, dass er der Christus ist. Das ist dann 4, Vers 41 zum Beispiel. Und dann natürlich auch diesen Dämon zu Gerasa, der sagt, er ist eine Legion, in Kapitel 8. Auch er sagt, Sohn Gottes des Höchsten zu Jesus. Ja, also auch die wissen ganz genau, dass er der Christus ist. Und gerade am Anfang, das werden wir später auch noch sehen, tut Jesus auch sehr, sehr viele Wunderwerke, viele Heilungen, Speisung der 5000, werden wir uns gleich im nächsten Part dann noch anschauen. Und umso verblüffender finde ich dann, was eigentlich bei den Menschen ankommt. Weil Jesus stellt dann nämlich die Frage, in dem Fall an seine Jünger, wer sagen die Leute, dass ich bin? Was haben die jetzt erkannt? Nach all diesen Wundern, nach den Sachen, die sie mit ihm erlebt haben. Und es steht in Kapitel 9, Vers 18. Da steht, und es geschah, als er für sich alleine betete, waren die Jünger bei ihm, und er fragte sie und sprach, was sagen die Volksmengen, wer ich bin? Sie aber antworteten und sprachen, Johannes der Täufer, andere aber Elia, andere aber, dass einer der alten Propheten auferstanden sei. Er sprach aber zu ihnen, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Petrus aber antwortete und sprach, der Christus Gottes. Er aber redete ihnen ernstlich zu und gebot ihnen, dies niemand zu sagen. Und auch im gleichen Kapitel kommt dann ja noch die Verklärung, und auch dort hört man wieder eine Stimme aus der Wolke, die bezeugt, dass er der auserwählte Sohn ist und die sie auf ihn hören sollen. Und das ist unser erster Block. Wir wollen zusammen bekennen, dass Jesus Christus unser Erlöser ist, unser Messias ist. Weiter geht's mit einem anderen Thema, wo ich denke, dass man selten irgendwie Predigten drüber hört. Und zwar sind es einfach die Wunder, die Jesus getan hat. Also wer mal das Lukas-Evangelium oder ein anderes Evangelium am Stück durchgelesen hat, an einem Abend oder einem Morgen, und der wird sich wahrscheinlich auch gefragt haben oder festgestellt haben, es sind wahnsinnig viele Wunder, von denen da erzählt wird, und sich vielleicht auch die Frage stellen, warum ist es nicht, wie es auch an zwei, drei Versen steht, und es kamen viele Leute zu ihm und er tat viele Wunder und damit ist die Sache erledigt. Ja, anscheinend hat es doch noch einen ganz anderen Stellenwert, dass von vielen Wundern erzählt wird, auch wenn die irgendwie selten Grundlage einer Predigt sind. Aber ich denke, wenn man die in der Summe sieht, ist das wirklich eine riesige Demonstration auch von der Macht Gottes und seines Sohnes ist. Und ich möchte einfach mal einen kurzen Abriss geben. Natürlich gibt es auch noch viel mehr Wunder, also allein wenn man schon am Anfang schauen würde, keine Ahnung, dass Elisabeth im hohen Alter schwanger wird oder Maria ohne Geschlechtsverkehr schwanger wird oder bei der Kreuzigung der Tempel irgendwie von oben nach unten durchreißt. Ich meine, das sind ja auch alles Wunder. Ja? Also letzten Endes Wunder finden wir überall. Aber auf die ich mich jetzt hier kurz beschränke, sind jetzt die letzten Endes Jesus gewirkt hat oder seine Jünger. Und was ich auch immer interessant fand, ist dabei irgendwie zu schauen, wie haben denn die Leute reagiert in der Umgebung. Ja? Also wenn wir uns die Frage stellen, wenn wir hier ein Wunder sehen, irgendwas Übernatürliches, welche Reaktion würde das bei uns auslösen? Also es fängt dann an, also nachdem Jesus versucht worden ist und dann quasi erwachsen ist und etwa 30 Jahre alt ist, mit der Dämonenaustreibung in Kapernaum. Und für mich demonstriert es eben, um zu zeigen, dass Jesus nicht nur irgendwie gut reden kann, wofür die Leute auch immer erstaunt sind, wie interessant seine Lehre waren, seine Predigten waren, sondern auch, um das eben seine Macht zu demonstrieren, die er eben hat, auch über die Dämonen, und die Reaktion, die ausgelöst wird bei den, die da vor Ort sind, ist Entsetzen. Ja, also ich denke, das ist was, was nachvollziehbar ist. Wenn irgendwas Übernatürliches passiert, ist es, glaube ich, selten so, dass man einfach so das hinnimmt oder einfach sagt, oh toll, sondern es ist erstmal irgendwie eine Sache, die einen vielleicht ein bisschen entsetzt. Kurz danach geht es weiter. Jesus heilt Simons Großmutter vom Fieber. Da steht dort als Reaktion, dass sie dann sich sofort aufmachte und ihnen diente. Und dann steht eben ein Vers, 4, Vers 40, wo allgemein steht, dass er ganz viele Dämonen ausgetrieben hat und ganz viele Leute geheilt hat. Und die Reaktion ist, die Leute wollen, dass er da bleibt. Ja, wollen ihn nicht ziehen lassen, sondern wollen, dass dieser Wunderwirker, weil offensichtlich ist, dass viele dadurch nicht erkennen, dass er ein Messias ist, sondern viele Augen ist es wirklich einfach so, dass es jemand ist, der große Wunder tun kann, vielleicht ein Prophet oder irgendwas ähnliches. Aber die Erkenntnis, dass er wirklich der Messias ist, ist anscheinend gar nicht so vielen Leuten gegeben. Dann kommt es Kapitel 5 zu dem Fischfang, wo dann auch seine ersten Jünger sind. Also sie sollen die Netze auswerfen zu einer Zeit, wo eigentlich keine Fische gefangen werden, und die werden überreichlich voll. Und auch hier steht da, die sind entsetzt über diesen Fischfang, und Petrus fällt sogar auf die Knie nieder vor Jesus, und ebenso auch die anderen steht da. Weiter geht es dann, ein Aussätziger wird geheilt, und auch erst hat er erkannt dann, dass er Christus ist, und soll es aber den anderen nicht weiter erzählen und soll aber opfern beim Priester für die Reinigung. Dann steht wieder Kapitel 5, Vers 15, steht wieder allgemein, dass er viele weitere Heilungen getan hat an vielen Menschen. 5, Vers 17, konkret der Gelähmte, wo dann auch erstmals die Pharisäer auftauchen, die aus ganz Israel, aus ganz Judäa und auch Jerusalem und auch Galiläa aus dem Ort gekommen sind, um auch da diesen Wunderwirker, wie es wahrscheinlich aus ihren Augen einfach war, zu sehen. Und wie ist dort die Reaktion? Also einmal er, der geheilt wird, verherrlicht Gott aufgrund des Wunders. Und auch alle staunen, steht da. Sie sind mit Furcht erfüllt und alle verherrlichten danach Gott. Ja, vielleicht kurz mal zu diesem Wort. Furcht ist mir, glaube ich, dazu geneigt, in unserem heutigen Sprachgebrauch, das eher vielleicht ein bisschen als was Negatives in Richtung Angst zu sehen. Auf der anderen Seite kennen wir auch aus der Bibel oft, wenn es da heißt, Gottesfurcht irgendwie als Ziel oder als Anfang der Erkenntnis, kann auch eher was bedeuten in Richtung Ehrfurcht. Ja? Auch wenn der Grat oft vielleicht schmal ist, oft senkt auch zusammen, wenn man irgendwie über sowas Übernatürliches irgendwie total erschrocken ist, dass es dann aber trotzdem auch zur Ehrfurcht wird und nicht so zur Angst wird. Dann heilt er am Sabbat eine verdorrte Hand. Und die Pharisäer, steht die Reaktion da, wie die Pharisäer darauf reagieren, am Unverstand, können es nicht verstehen, warum er Gutes tut am Sabbat. Dann kommt eine Sache, er heilt den Knecht eines Hauptmanns. Und da ist immer eine Reaktion nicht beschrieben von den Menschen, sondern wie Jesus reagiert. Und zwar wundert er sich über den großen Glauben des Hauptmanns, denn der Hauptmann hat gesagt, Jesus soll nicht bei ihm eintreten, er sei nicht würdig, dass er zu ihm kommt. Und auch er hat Diener unter seiner Befehlsgewalt, er befiehlt ihnen dies und sie tun es. Und genauso könne Jesus ja auch das einfach befehlen, die Heilung. Und er wird es auch tun, dann sagt Jesus, so großen Glauben hat er in Israel nicht gesehen. Weiter geht's, es wird der Sohn einer Witwe vom Tode auferweckt. Also Jesus sieht sie und bekommt Mitleid und erweckt diesen Sohn tatsächlich vom Tod. Und auch da Reaktionen, die fürchten sich und verherrlichten daraufhin alle Gott. Dann kommt es zu der Szene auf dem Wasser. Wind und Wogen werden gestillt. Und auch da alle sind erschrocken und erstaunt über dieses Wunder. Dann kommt die Szene, die Dämonen zu Gerasa, oder der Dämon zu Gerasa wird ausgetrieben. Und da steht als Reaktion, dass sie große Angst befällt. Wir erinnern uns vielleicht, das ist da, wo dann die Dämonen in die Schweine es ihnen erlaubt wird, in die Schweine zu fahren und die Schweine sich von der Klippe stürzen. Und das ruft halt eine große Furcht, also wahrscheinlich eher Richtung Angst bei den Gerasenern aus. Und sie bitten Jesus, dass er weggehe. Ja, und aber da befiehlt er dem, der geheilt worden ist, vom Dämon zu erzählen, was eben geschehen ist. Genau. Dann wird eine Frau mit Blutfuß geheilt, die einfach nur gesagt hat, wenn ich Jesus irgendwie berühren kann, dann werde ich geheilt werden und wird daraufhin geheilt. Und Jesus sagt dann, irgendjemand hat mich angerührt, was ist los? Und dann, was passiert bei ihr? Zitternd, und sie fällt auch vor Jesus nieder. Aber Jesus sagt dann auch, dein Glaube hat dich geheilt. Parallel dazu ist die Geschichte von einem Synagogenvorsteher, und zwar seine Tochter wird ebenfalls vom Tod wieder auferweckt. Und auch da ist die Reaktion, wo er sagt, dass sie lebt, sie lachen ihn zunächst aus, und nachdem dann wirklich klar wird, dass sie auferweckt sind, geraten sie völlig außer sich. Dann geht Jesus her und sagt, so sendet sie die 12 Apostel aus, und auch die werden dazu befähigt, Dämonen auszutreiben und Heilungen zu machen. Und sie tun es auch. Und es kommt dann auch die Speisung der 5000, die uns bestimmt auch geläufig ist, wo mit wenig Brot und wenig Fisch eine ganze Menge gesättigt wird und mehr übrig ist als am Anfang. Dann beschrieben von einer Dämonenaustreibung, den seine Jünger nicht austreiben konnten. Und wo Jesus ihn aber ausgetrieben hat und ein bisschen den Unglaube der Jünger erwähnt. Und dann kommt es zu einer interessanten Sache. Die Jünger beobachten, oder Johannes ist es, glaube ich, konkret beobachtet, dass jemand Dämonen austreibt im Namen Jesu. Ja? Also, aber ohne ihm nachzufolgen. Ja, also irgendwie so. Jesus ist so jemand, der so viele Wunder tut, und es spricht sich in ganz Israel und vielleicht auch darüber hinaus rum. Und viele haben einfach nicht erkannt, dass er der Messias ist, sondern die finden es einfach toll, dass er Wunder tut, oder vielleicht auch toll, selber solche Wunder tun zu können. Und genießen das und machen das vielleicht gern und toll, aber die wirkliche Erkenntnis, dass er der Christus ist, die fehlt. Genau. Dann werden die 70 ausgesendet, die vorausgehen sollen in die Städte, wo Jesus dann noch hinkommt. Und auch die treiben Dämonen aus und heilen dort viele Leute. Und sind dann auch ganz begeistert. Die kommen dann zu Jesus zurück und sagen, oh, das ist voll toll. Wir können hier voll die Wunder tun, wir können Leute heilen, wir können Dämonen austreiben. Und Jesus sagt dann, freut euch nicht darüber, sondern dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. Ja, also ich meine, ich finde die so irgendwie menschlich und verständlich, wie die da reagieren und das alles toll und super finden. Und dabei vielleicht das Wichtigste, wofür wir wirklich dankbar sein können, wo wir auch für dankbar sein können, wenn unsere Namen im Himmel angeschrieben sind. Dann passiert es auch wieder, dass ein Stummer, ein Dämon ausgetrieben wird. Und was passiert da? Da gibt es jetzt einige Leute, die überlegen sich oder die sagen, vielleicht treibt er ja den durch den obersten der Dämonen, durch den Beelzebul aus. Und es ist gar nicht irgendwie Gott, der ihn austreibt, sondern durch einen bösen Geist treibt er einen niedrigeren bösen Geist aus. Ja? Also wir sehen wieder irgendwie, kommt die Rede ist immer über die Wundertaten, die Jesus hier getan hat. Da gibt es, glaube ich, nichts dran zu zweifeln. Aber irgendwie die Erkenntnis, dass er wirklich Gottes Sohn ist, die fehlt einfach ganz bei ganz vielen Leuten. Und da reagiert dann Jesus drauf und so weiter. Dann heilt er eine verkrüppelte Frau am Sabbat, die seit zig Jahren, ich glaube 18 waren es, bin ich mir jetzt ganz sicher, gebückt ist und läuft, und sie wird geheilt und verherrlicht an Gott. Der Synagogenvorsteher ist genug unwillig, dass er wieder am Sabbat geheilt hat. Und Jesus tadelt ihn, aber er ist danach beschämt, steht da. Ja. Dann gibt es noch die 10 Aussätzigen, die geheilt werden, von denen einer, der ein Samariter ist, die mit den Juden verfeindet sind zur damaligen Zeit, fällt zu Jesu Füßen und dankt ihn. Aber Jesus fragt sich, warum die anderen nicht zurückkehren und Gott dafür die Ehre geben. Und als letztes findet man noch die Heilung eines Blinden, wo auch er Gott verherrlicht und das ganze Volk Gott Lob gibt. Und ich denke, das sollten wir jetzt auch mal tun. Wir haben es wirklich gesehen durch diese ausführlichen Zeugnisse im Lukas-Evangelium, welche Macht einfach Gott und auch Jesus gegeben ist auf der Erde. Und dafür können wir ihm, wie es ja auch viele daraufhin getan haben, die Ehre geben. Zuletzt wollen wir jetzt zu dem größten aller Wunder kommen, auf das auch das ganze Lukas-Evangelium hinführt und das, glaube ich, auch unser zentraler Punkt ist, weil dieses Wunder hat auch direkte Auswirkungen für uns gehabt. Und zwar ist es so, Jesus kündigt dreimal an, dass er sterben wird und wieder auferstehen wird. Zunächst schon in Lukas 9. Und er sprach, der Sohn des Menschen muss vieles leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet und am dritten Tage auferweckt werden. Einige Verse später, Lukas 9, Vers 44, nehmt ihr diese Worte in eure Ohren, nämlich, dass der Sohn des Menschen überliefert werden wird in die Hände der Menschen. Sie aber verstanden dieses Wort nicht, und es war vor ihnen verborgen, dass sie es nicht begriffen. Und sie fürchteten sich, ihn über dieses Wort zu fragen. Und dann in Lukas 18, 31, er nahm aber die 12 zu sich und sprach zu ihnen, siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was durch die Propheten auf den Sohn des Menschen hin geschrieben ist. Denn er wird den Nationen überliefert werden und wird verspottet und geschmäht und angespien werden. Und wenn sie ihn gegeißelt haben, werden sie ihn töten, und am dritten Tag wird er auferstehen. Und sie verstanden nichts von diesen Worten, und diese Rede war vor ihnen verborgen, und sie begriffen das Gesagte nicht. Ja, also man hat oft das Gefühl, dass einem vieles auch erst später klar wird. Also ich weiß auch nicht, ob ich in der Situation genau gewusst hätte, was damit anzufangen. Und ich möchte eine Stelle noch lesen aus Lukas 19, Vers 35, wo Jesus eben einzieht in Jerusalem. Und wir sehen da den Strang von den ersten beiden Punkten auch zusammenlaufen. Und zwar, und sie führten es zu Jesus und sie warfen ihre Kleider auf das Füllen und setzten Jesus darauf. Während er aber hinzog, breiteten sie ihre Kleider aus auf den Weg. Und als er sich schon dem Abhang des Ölbergs nahte, fing die ganze Menge der Jünger an, mit lauter Stimme freudig Gott zu loben über all die Wunderwerke, die sie gesehen hatten. Und sie sagten, gepriesen sei der König, der da kommt im Namen des Herrn, Friede im Himmel und Herrlichkeit in der Höhe. Und einige der Pharisäer aus der Volksmenge sprachen zu ihm, Lehrer, weise deine Jünger zurecht. Und er antwortete und sprach zu ihnen, ich sage euch, wenn diese schweigen, so werden die Steine schreien. Und wir wissen ja, wie es dann auch weitergeht. Ja, diese Volksmenge, die ganzen Wunder gesehen und auch von den Wundern gehört hat und die hier noch Gott loben und die Pharisäer, die überhaupt, denen es komplett verschlossen ist. Und es kommt dann zur Kreuzigung und Jesus stirbt. Und selbst in diesem Moment gibt es auch nochmal jemanden, der bezeugt, dass er gerecht ist und Gott verherrlicht. Und auch in diesem Moment passieren nochmal große Wunder. Und zwar steht es in 23 ab Vers 44. Es war aber um die sechste Stunde und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Wobei die Sonne sich verfinsterte, der Vorhang des Tempels aber riss mitten entzwei. Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und als er dies gesagt hatte, verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was geschah, verherrlichte er Gott und sagte, wirklich, dieser Mensch war gerecht. Ja, also ich finde es, wenn ich mir das so vorstelle, unbeschreiblich. Ja, das ist ja normal, das ist ja krass, 3 Stunden lang Finsternis. Irgendwie gut ist der Vorhang zerrissen ist im Tempel, das haben sie vielleicht nicht mitbekommen. Aber allein schon diese Macht über die Natur, einfach, dass da Finsternis ist, dann würde ich doch irgendwie was merken, ja, wenn ich dabei bin, dass da irgendwas Übernatürliches am Werk ist. Aber der Hauptmann, der merkt es und sagt, er war gerecht und verherrlicht Gott. Und einen anderen wichtigen Punkt finde ich die Jünger, weil für die ist nämlich mit dem Tod Jesu, dass sie haben ja die Worte auch nicht verstanden, das heißt, er wird wieder auferstehen, ist es vorbei. Ja, ist die ganze Hoffnung, die sie hatten, zerstört. Und wir lesen das bei den Emmaus-Jüngern, 24, Vers 19. Und er sprach, was ist denn geschehen in diesen Tagen? Sie aber sprachen zu ihm, dass von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig im Werk und Wort vor Gott mit dem ganzen Volk, und wie ihn die hohen Priester und unsere Obersten überlieferten, dass er zum Tod verurteilt würde und ihn kreuzigten. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen solle. Doch auch bei alledem ist es heute der 3. Tag, seitdem dies geschehen ist. Ja, also wir sehen wirklich, die hatten gehofft, dass er es ist, der erlösen sollte. Aber irgendwie war es mit dem Tod, schien alles aus. Ja, schien die Hoffnung verloren. Umso schöner ist dann eben die Szene, wo sie dann Jesus erkennen dürfen. Er gibt sich ihnen ja dann auch zu erkennen. Und damit möchte ich zu dem Ende kommen, wie das Lukas-Evangelium schließt, wo Jesus sich ja auch verabschiedet, wo es dann aber die Jünger in ihrem Herzen ganz anders sind als bei der Nacht der Tod am Kreuz. Ab Vers 44. Dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht in dem Gesetz Moses und den Propheten und Psalmen. Dann öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden, und sprach zu ihnen, so steht geschrieben, und so musste der Christus leiden und am 3. Tag auferstehen aus den Toten, und in seinem Namen Buße und Vergebung der Sünden gepredigt werden, allen Nationen, anfangen von Jerusalem. Ihr aber seid Zeugen hiervon. Und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Er führte sie aber hinaus nach Bethanien und hob seine Hände auf und segnete sie. Und es geschah, während er sie segnete, schied er von ihnen und wurde hinaufgetragen in den Himmel. Und sie warfen sich vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Und sie waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Und das wollen wir jetzt auch machen.